Ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Ausgabe im Profcast. Ja, es war einige Tage etwas ruhiger hier, weil ich auf dem anderen Kanal, dem KI News Talk, doch sehr aktiv war in den letzten Wochen und da ja auch so einiges passiert ist, aber by the way, jetzt wieder hier im Profcast. Wir wollen uns so ein bisschen wieder mit einem digitalen Thema beschäftigen und das auch so ein bisschen mal wieder hinterfragen. Das ist ja der USP dieses Kanals hier, das war nicht das hohe Lied der Digitalisierung hier singen, sondern durchaus auch mal hinter die Kulissen schauen. Und ja, mein Gott, da ist natürlich jetzt was Neues passiert. Ein neues Buch ist erschienen, das heißt Schubkraft, die neue Intelligenz aus Erfahrung und KI. Und der Autor ist kein geringerer als Sebastian Kallis von Kallis und Schewe, der Mannheimer Agentur, sicherlich bekannt in der Metropolregion hier Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und über die Grenzen sicherlich auch hinaus. Und ja, und mit Sebastian spreche ich jetzt mal gleich über sein niegelnagelneues Buch. Kleinen Moment. Ja, auf dem Buchrückendeckel steht, die Menschheit verliert ihr Alleinstellungsmerkmal und Intelligenz ist nicht mehr unser Monopol. Das sagt Sebastian Kallis. Sebastian, ich grüße dich, wir kennen uns, wir duzen uns. Sag mal ein paar Worte zu dir.
Ja, hallo Gerald. Schön, dass ich wieder bei dir zu Gast sein darf. Jetzt auch schon eine Weile her. Verfolgt das ja auch immer mit regem Interesse und mit Sicherheit sind unsere Gespräche auch immer Impulsgeber für neue Ideen. Auch unsere privaten Gespräche. Und jetzt ist in den letzten Monaten auch ein Buch bei mir entstanden aus dem Thema und der Beschäftigung mit dem Thema künstliche Intelligenz. Ich bin Geschäftsführer der Markenagentur Kallis und Schewe in Mannheim, seit 2008 am Markt. Immer wieder ändern sich natürlich Kommunikations- und Digitaltrends. Da muss man als Agenturchef natürlich die Nase im Wind haben. Und so habe ich mich auch begonnen vor anderthalb, zwei Jahren, kurz nach dir, warst da schon auch ein bisschen schneller in dem Thema, mich mit der KI auseinanderzusetzen. Und ich bin wirklich fasziniert, interessiert, begeistert und auch ja teilweise erschreckt, was geht, was noch nicht geht. Und die Erfahrungen sind jetzt in diesem Buch nachzulesen.
Ja, da steigen wir auch ein. Wir reden auch natürlich über die zentralen Inhalte des Buches hier. Aber so ein Buch, normalerweise, wer schon mal so ein Buch oder ähnliches mal verfasst hat, der kennt das. Der sitzt dann halt irgendwie erstmal 4 Wochen vor dem weißen Blatt, liest tonnenweise an Material und Studien, pinselt dann in Word oder einem anderen System dann alles rein. Dann geht das durch Lektorat und unzählige Korrekturschleifen und irgendwann ein halbes Jahr später oder ein Jahr später kommt dieses Buch raus. Bei dir ging das schneller. Warum?
Also zum einen, ich schreibe täglich, seit ich 10 Jahre alt bin. Also das liegt mir sehr, das macht mir große Freude. Das heißt, das Schreiben ist für mich, dass ich ein leeres Blatt habe, selten der Fall. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich Ideen strukturieren, muss ich eine Buchstruktur haben, muss eine Buchidee auch mal kritisch diskutieren, am Ende auch lektorieren. Wenn ich das entweder mit meinem Team mache oder mit einem Verlag, dann dauert das eben ein paar Monate. Ich habe jetzt, sagen wir mal, glaube ich, 8 bis 10 Wochen hat es gedauert von der Idee bis zum fertigen Buch. Ich hatte das Konzept so ein bisschen schon letztes Jahr im Kopf, habe dann angefangen, über die Weihnachtszeit das zu strukturieren. Und dabei habe ich dann auch mit künstlicher Intelligenz als Sparringspartner immer hin und her gearbeitet. Wie machen wir das? Wie bauen wir das auf? Aber das Schreiben selbst lag Gott sei Dank noch zu weiten Teilen in meiner Hand. Und natürlich gibt es immer mal Formulierungen, Ideen, die auch von der KI reinkommen. Aber de facto, das letzte Buch habe ich ohne KI geschrieben. Da habe ich 4 Wochen länger gebraucht. Das ist jetzt 5 Jahre her. Also es war ein Drittel schneller.
Ein Drittel schneller, ne? Und du hast dich als Mensch nicht so gefühlt, wie auf deinem Buch hinten draufsteht, dass du dein Alleinstellungsmerkmal verloren hast, oder?
Nee, also eigentlich ist die Idee, und das war auch sozusagen der Impuls, sich überhaupt, das mal aufzuschreiben, weil mit der KI täglich ist ja jetzt beinahe jeder schon konfrontiert in irgendeiner Form. Meine Idee und meine Erfahrung aus den letzten 2 Jahren war, wir haben eine Agentur, die sich im Bereich Marke eben unterwegs ist, Content produziert für große, namhafte digitale Unternehmen, Weltmarktführer, haben da Teams in deutscher Sprache, in englischer Sprache. Und ich habe mir halt gedacht, vor 2 Jahren, Mensch, wenn jetzt ChatGPT rauskommt, dass jetzt alles von alleine geht, wer braucht dann noch eine Agentur? Das heißt, ich sollte mich mal dringend damit intensiv auseinandersetzen. Und dann habe ich begonnen, Tag und Nacht mich mit KI zu beschäftigen, praktisch, theoretisch, habe Kurse belegt, habe selbst unheimlich viel gemacht über meine Leidenschaft der Musikproduktion, mich da reingegraben in verschiedene Tools und dann festgestellt, auch in der Zusammenarbeit der Agentur, die Erfahrung, das Können, das Fachwissen, das wird potenziert. Wenn ich kein Fachwissen habe, keine Erfahrung, dann bewege ich mich mit der KI auf ganz dünnem Eis, vor allem mit der generativen KI, die mir Inhalte erzeugt, Inhalte gibt, Wissen geben soll. Wenn ich mich nicht auskenne und es nicht einschätzen kann, ob das korrekt ist, dann ist es nicht ganz ungefährlich.
Du schreibst auch als Aufmacher für dieses Buch, dass der Laie mit KI, also der Laie über neue Technologien, mit KI trotzdem ein Dilettant bleiben kann. Was meinst du damit konkret?
Also wenn ich mich jetzt mit juristischen Fragestellungen beschäftige, als Geschäftsführer hat man das ja häufig. So, dann gebe ich das in ein System ein, wie ChatGPT oder Google Gemini und so weiter und lasse es dann bewerten. Das mag alles gut klingen, das mag alles richtig klingen, das mögen die richtigen Formulierungen sein anscheinend. Ich als Nicht-Jurist kann es aber nicht beurteilen. Ich muss mich darauf verlassen und in meinen Fachgebieten, sei es jetzt Schreiben, sei es jetzt Wissen zum Thema Kommunikationsstrategien, sei es jetzt auch musikalische Themen. Da merke ich immer, dass es unbedingt ein Gap gibt von etwa 20-30%, wo die KI daneben liegt, Unsinn erzählt und das immer noch in den aktuellen Versionen auch der Fall ist. Die Recherchen, sämtliche Recherchen im Buch musste ich selbst durchführen oder intensiv nachrecherchieren. Die Quellen haben zu 80%, die KI gegeben hat, nicht gestimmt. Das heißt, da war das gar keine Erleichterung. Ich auch mit verschiedenen Tools gearbeitet, zu gucken, wo ist eine Erleichterung, wo wird es besser gehen. Das funktioniert, warum auch immer noch sehr schlecht. Und wenn ich nicht vom Fach bin, kann ich das nicht beurteilen. Jetzt nehmen wir mal an, es geht um medizinische Fragestellungen. Wenn ich kein Arzt bin und vertraue jedem Foto, das ich der KI schicke und die KI macht eine Diagnose, ich kann es nicht abschätzen, ob es stimmt. Das heißt, es ist unbedingt erforderlich, dass irgendjemand mit Erfahrung noch mit diesen Tools arbeitet. Also idealerweise ist es so, der Erfahrene mit Lebens- und Berufserfahrung katapultiert seine Qualität aufs nächste Level, beschäftigt sich damit und kann damit viel besser und viel schneller arbeiten. Der Laie weiß gar nicht, wo er hin will, in vielen Fällen, kriegt tausende von Versionen an Inhalten, Texten, Bildern vorgelegt und kann ja gar nicht kuratieren, auf welcher Basis soll er denn kuratieren, wenn er keine Erfahrung in dem Fach hat.
Ja, das haben wir ja schon seit Existenz des kommerziellen Internets, ne? Seit Mitte oder besser gesagt 93, 94 haben wir ja das kommerzielle Internet und haben da ja, oder die meisten Menschen haben ja ein massives Problem eben zwischen wahren oder unwahren oder richtigen oder halbwahren oder falschen Inhalten zu unterscheiden. Es geht ja heute noch genauso. Und es ist schon interessant, ne, weil du sprichst ja auch so dieses Thema der Medienkompetenz, also der Kompetenz über neue Technologien. Ja. Ne? Ja. Und wir haben das ja in den Schulen der letzten 30 Jahre ja auch schon immer komplett verpennt, überhaupt Menschen, jüngere und oder heranwachsende Menschen an neue Technologien heranzubringen. Und
null.
Ne, und, ja, genau, und diese kritische Haltung, also dieses kritische Denken wirklich beizubringen. Ne? Und da ist, wie du schreibst, ich bin ja völlig bei dir, ist natürlich, wer schon vor 20 Jahren Bild-Zeitung nicht von einem Spiegel-Artikel unterscheiden kann, dem hilft da auch die KI heute nicht. Ne?
Nee, und ich meine, du bist ja noch viel näher dran jetzt an der Uni, ne? An der Hochschule. Jetzt kommen die Praktikanten und Studierenden zu uns, die dann arbeiten, die geben halt irgendwas in ChatGPT ein, nehmen das erste oder das zweite Ergebnis und sagen, naja, das hat mir das System ausgegeben, wird schon stimmen. Ja. Nee, da geht die Arbeit los. Ne? Ja. Da geht es überhaupt erst los. Und das zu verfeinern, daran zu arbeiten, darüber nachzudenken, dann macht es Spaß. Dann kann ich mit dem System mich nach oben schaukeln. Ne, iterativ nach oben entwickeln, aber diese Ergebnisse einfach nehmen und zu irgendetwas verwenden, das führt auch zu dem Effekt, den wir gerade auf, zum Beispiel ist trivial, auf LinkedIn sehen, ne, alles ist gleich formuliert mittlerweile, man sieht, dass das alles KI-Inhalte sind zu 90%, die Plattform wird sich damit über kurz oder lang leider erledigen und das sehen wir, weil nämlich sich dann, der Mensch ist ja faul, er nimmt dann das Ergebnis, was er kriegt, per se und sagt, naja, das passt schon für das, was ich machen möchte und es wird halt da kritisch, wo wir wirklich über keine Ahnung, lebensentscheidende Themen sprechen, ja. Sei es auch Psychotherapie. Viele starten jetzt psychotherapeutische Maßnahmen via ChatGPT oder Gemini oder Claude. Das kann helfen, wenn ich eine Kompetenz habe, damit umzugehen. Das kann helfen, wenn ich weiß, wie gehe ich denn mit so einem Feedback um? Wo will ich überhaupt hin? Was brauche ich für eine Art von Coaching? Wenn ich aber psychisch erkrankt bin, dann ist es natürlich eine ganz schwierige Intervention in der Form überhaupt, sich da beraten zu lassen. Und da sehen wir genau diese Diskrepanz. Es ist eigentlich technisch scheinbar möglich, Aber es fehlt die menschliche Empathie, es fehlt die menschliche Betreuung, es fehlt die menschliche Aufsicht, die Menschen, die halt in ihrem Fachgebiet Laien sind, mit diesen Systemen losrennen zu lassen. Und das ist ja die Schattenseite, würde ich mal behaupten, ja, neben der Möglichkeit, dass man sich selber nach oben entwickeln kann.
Genau, also viele sprechen heute noch von Dr. Google, ne? Das erweitert sich jetzt wahrscheinlich auf Dr. ChatGPT und ähnlich, ne? Who named? Also, ja, in der Tat, das ist schon ein großes, großes Thema. Du hast dich ja so, ich nehme dieses Buch so in zwei große Teile wahr. Ne? So, der erste Teil ist so, da erklärst du, was sind so die sogenannten Triebwerke, Zitat. Also was ist eigentlich so die neue Intelligenz und so weiter, die neue künstliche Intelligenz, um dann zu hinterfragen, was es eigentlich so mit dir gemacht hat. Steigen wir vielleicht mal bei einem ersten großen Block ganz, ganz kurz ein. Ist ja keine Theorievorlesung hier oder so. Nee. Aber du hast gesagt, oder du hast so festgestellt, ja, dass du dich in der Auseinandersetzung mit KI und Ähnlichem dann, ja, schon sehr schnell hast begeistern lassen und auch sehr viel so in deine Musik und Musikproduktion hast einfließen lassen. Was war da so deine Evolution? Ich meine, du bist jetzt ja keine 20 mehr, bist auch keine 80, aber irgendwie, wir sind so im mittleren Alter, würde ich mal so sagen, wo es ja schon auch immer mal so ein bisschen schwerer fällt. Ne? In unseren Altersgruppen sieht man ja, da haben ja viele überhaupt keinen Bock. Wie war das so bei dir? Hat dich da irgendwas begeistert? War das so, hattest du diesen einen Aha-Effekt, wo du sagtest, oh, jetzt ist um mich geschehen, ich kann nicht mehr schlafen?
Also ich bin generell sehr begeisterungsfähig, so zum einen. Das ist der eine Aspekt. Ich mache das, deswegen bin ich auch im Agenturgeschäft, da hat man jeden Tag was Neues. Es ist einfach für den Geist toll, da bleibt man geistig beweglich und frisch. So, das ist das eine. Das andere ist, dass man als Unternehmer immer eine gewisse Paranoia hat, wenn man auch gerne sein Unternehmen hat und gerne führt und gerne in der Branche tätig ist und dann sieht, es kommt so eine Disruption, die teilweise jetzt schon viele Aufgaben anders oder teilweise übernehmen kann, die man bisher selbst doch mal auch verkauft hat. So. Und dann liegt man natürlich abends da und denkt, ich habe es ein bisschen, ja, fürs Buch auch ein bisschen dramatischer geschildert. Dann liegt man abends im Bett und denkt, Mensch, ich muss jetzt dringend was machen. Was ist da? Ich kann es ignorieren, wie andere Branchenkollegen das jetzt lange schon machen. Oder ich kann mich damit aktiv auseinandersetzen. So, ich habe gesagt, prinzipiell ist es was Neues. Das klingt gut. Das klingt, als könnte ich mich damit verbessern. Ergo setze ich mich da dran und fange an, damit zu arbeiten. Der Unterschied zu früheren technischen Revolutionen ist ja, dass die Hürde jetzt extrem gering ist. Ich brauche ein Suchfeld, ich brauche das ChatGPT-Oberfläche, die Claude-Oberfläche oder whatever und kann dann anfangen, Sachen einzugeben. Ich brauche keine riesige Infrastruktur, ne? Internet hat jeder. Also das heißt, der Zugang ist relativ gering. So, und dann habe ich angefangen, damit zu arbeiten und festgestellt, viele Dinge funktionieren, begeistern mich, bringen mich schneller voran, eröffnen mir ganz neue Perspektiven und machen einfach tierisch Bock. So, und wenn ich aber, und dann war der Impuls, ich habe darüber einen Sommer lang, ich hatte viele Vorträge, ich war bei Kunden, ich war bei mit Freundinnen und Freunden im Freundeskreis am Grillfest. Und da habe ich davon erzählt und manche hatten auch Erfahrung, der eine oder andere, der Großteil nicht. Und dann sieht man diese Menschen 3 Monate später und habe ich gesagt, na, hast mal was ausprobiert jetzt. Oh nee, der Chef hat gesagt, das brauchen wir noch nicht machen, ne, interessiert ihn nicht. Ja, hast privat was gemacht? Nee, ich habe mich da mal noch nicht mal angemeldet. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Leute, auf euch kommt es jetzt an, ne? Ihr seid jetzt über 35, 40 aufwärts. Ihr seid doch diejenigen, die das jetzt noch 20 Jahre nutzen müssen, die auch die Jobs hier weiterentwickeln müssen. Warum macht ihr das nicht? Und auf der anderen Seite haben wir dann die jüngere Generation, die eben alles für bare Münze nehmen, was aus dem System rauskommt. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie schaffen, war so meine Idee, den mittleren, erfahrenen Leuten zu sagen, hey, das ist die Chance für dich, die nächsten 20 Jahre nochmal durchzustarten, was Neues zu machen, dich weiterzuentwickeln, deine Karriere nach vorne zu bringen, auch uns als Gesellschaft mit nach vorne zu bringen. Das heißt, wie kriege ich die wieder in Gang, die Leute, die sich da so ein bisschen satt eingerichtet haben? Mhm. Und auf der anderen Seite, wie schaffe ich es bei den Jungen, kritisches Denken zu fördern? Wie schaffe ich es, darüber nachzudenken, das ist nicht das Allheilmittel. Ich muss mich auseinandersetzen damit, aber ich kann nicht nur damit anfangen. Ich muss noch was anderes lernen. Also deswegen, dieser Impuls war so der Ausgangspunkt für das Buch. Habe ich jetzt deine Frage eigentlich beantwortet?
Also du hast ja, sprichst ja darüber, das nehme ich so als Botschaft mit raus, dass du sagst, okay, also unabhängig vom Alter bieten neue Technologien durchaus auch die Möglichkeit, sich selber und persönlich weiterzuentwickeln. Nicht nur fachlich und methodisch, sondern halt auch wirklich in der Persönlichkeit weiter zu wachsen, um eben Teil einer Gesellschaft zu bleiben. Ne? Das ist ja das Entscheidende. Und wie du so beschreibst, das kennen wir alle, man hat so in seinem bekannten Freundeskreis halt auch sehr viele Leute, die sagen, nee, da mit KI und was machst du da eigentlich den ganzen Tag und so weiter. Das ist ja Blödsinn und dann mit so Angst, Dystopien wie, ich will ja meinen Job nicht verlieren und überhaupt, ne, und so weiter. Aber
war interessant, dass du gerade gesagt hast, ja, du hast gerade das Wort gesagt, bleiben.
Ja.
Teil der Gesellschaft zu bleiben, das fand ich interessant. Aber was steckt dahinter als Gedanke?
Naja gut, Technologien sind ja immer schneller als jegliche gesellschaftliche Entwicklungen. Also eine Technologie und eine Software kannst du schneller entwickeln als jetzt irgendwie einen Menschen. Ne? Das dauert deutlich länger. Also wenn du vergleichst, okay, du willst jetzt disruptiv eine bestimmte Software für eine Funktion, um ein Problem zu lösen, zu entwickeln, geht das in Wochen, Tagen, Wochen, Monaten deutlich schneller, als wenn du jetzt beispielsweise, weil du es angesprochen hast, in einer Psychotherapie bist. Ne? Das kann über Monate, Jahre dauern. So, also wir Menschen brauchen einfach viel, viel, viel mehr Zeit, weil wir viel komplexer sind. Und wenn man jetzt so sieht, stell dir vor, du hast so zwei Gleise, da stehen zwei Züge drauf. Auf dem einen steht irgendwie neue Technologie, Klammer auf, KI etc., Klammer zu. Und auf dem anderen steht irgendwie Gesellschaft, Bundesrepublik Deutschland. Und die beiden fahren los, dann ist die KI schon nach 2 Minuten so weit weg, dass du die Rücklichter nicht mehr siehst.
Ja,
so.
Ja.
So, und die Gesellschaft will aber, und so Early Adopter so wie du, oder zu denen zähle ich mich auch, die sind schon auf dem KI-Zug mit drauf, aber der Rest, der tingelt so dahinterher, wie so eine Regionalbahn durch den Odenwald, weißt du? Da kommst du einfach nie an. Und dann wirst du natürlich müde und sagst, oh Mensch, zu Hause ist ja auch eigentlich viel schöner. Und solange ich meinen Job nicht verliere, ist ja auch alles ganz gut. Und dann hast du eine diametral, wie so eine Schere, ne? So eine Entwicklung, die so auseinandergeht.
Ja, es ist brutal. Also ich stelle halt fest, wird dir auch ähnlich gehen, ne? Ich habe auch wieder gestaunt, was du gerade wieder für ein Tool noch verwendest, was ich nicht kenne hier in unserem Podcast. Die Schere, wenn du nicht mit Leuten unterhältst, die diese Tools noch nicht verwenden oder noch nicht sozusagen keine Begeisterung bisher dafür entwickelt haben, dann hat man manchmal das Gefühl, man selber wäre irgendwo in der Zukunft und der Rest hängt da hinten. Was auch ein bisschen anmaßend jetzt klingt. Aber das darf eigentlich nicht so sein. Das ist vielleicht so, ich habe es verglichen auch im Buch mit dem, als ich mich, was weiß ich, 2000 irgendwie ins Internet eingewählt habe, im 56K-Modem. So eine Situation haben wir jetzt, nur in einer viel höheren Geschwindigkeit in der Veränderung, die letzten 2 Jahre. Und das muss doch eigentlich bei den Leuten und Tag und Nacht für Begeisterung sorgen. Ich nehme davon wenig wahr. Also es herrschen Ängste vor, es herrscht Skepsis vor, die ist auch berechtigt, da können wir ja auch gleich nochmal sprechen.
Genau.
Aber Angst ist ja nicht etwas, mit dem ich eine Zukunft gestalten kann. Und Angst ist ja nicht etwas, mit dem ich Unternehmen aufbauen kann, nur, ja.
Wir sind ja so beide so unternehmerisch denkende Typen, ja. So, du leitest auch eine große Agentur und Ist das vielleicht eher so, weil wir so als Unternehmer sowieso immer sehr nach vorne gerichtet sind, sehr progressiv, sowieso immer auch viel Trial and Error haben, andere Leute permanent anleiten, etwas zu tun, was sie tun sollten, um einen Mehrwert oder Geld zu verdienen und so weiter. Aber es sind ja nicht alle Unternehmer, weißt du?
Also das ist natürlich das Mindset des Unternehmers, etwas zu unternehmen. Ja, etwas auszuprobieren, neue Dinge zu probieren. Das kann man nicht von jedem verlangen, muss auch nicht jeder können, ist auch nicht in jeder Hinsicht immer gut. Ja, also das ist nicht immer was jeder machen muss und jeder erstreben muss. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt eine Situation, glaube ich, mit der man unser Land und unsere Gesellschaft jetzt gestalten muss und kann und das möglichst schnell. Und wenn wir nicht auf diesen Zug aufspringen und von dieser, sagen wir, Regionalbahn auf den ICE wechseln, umsteigen, und auch wissen, wo wir damit hinfahren wollen und nicht nur im Kreis fahren möchten mit der Regionalbahn, dann müssen sich mehr Leute und schneller und intensiver damit auseinandersetzen und vor allem die Grenzen auch erkennen. Ja. Weil dann kann ich realistisch einschätzen, was sind die Möglichkeiten. Zwischen Hype und Panik ist ein breites Feld in diesem Thema, um dann zu sagen, was sind Entscheidungen, die wir als Gesellschaft, als Unternehmen, als Einzelperson, als Privatperson, als Verein für unsere Zukunft treffen müssen. Aber wenn ich mich damit nicht auseinandersetze oder nur oberflächlich ein paar Schlagzeilen lese und vielleicht mal das mache, was der Chef macht oder mal Copilot nutze in Word, dann kann ich das nicht gestalten. Dann bin ich ein Teil, sozusagen nur ein Teil dieses Ganzen, der irgendwann, wenn sich die KI in diesem Tempo weiterentwickelt, in den ein oder anderen Jobs auch gar nicht mehr benötigt werden wird.
Ja, klar, du kommst in so eine Opferhaltung rein, ne?
Richtig.
Genau,
weil die Selbstwirksamkeit fehlt.
Ja, Ja, total. Da fühle ich mich auch, ich muss diese zwei Züge-Metapher nochmal nutzen. Ich musste gerade total in mich reinlachen, weil das so geht es mir immer, wenn ich aus Frankfurt komme. Also egal von welchem Ort auf dieser Welt und es geht über Frankfurt und ich wohne in Weinheim, du in Ladenburg, wir sind ja wirklich nur ein paar Meter voneinander entfernt, gleiche Bahn, so, den kennst du das ja auch, ne? Da hast du die Möglichkeit, also entweder du fährst mit einem schnellen Zug irgendwie innerhalb von 20 Minuten von Frankfurt nach Weinheim oder Ladenburg. Oder ja, du nimmst den Regionalexpress und dann bist du anderthalb Stunden unterwegs. Und beide nutzen dieselben Gleise. Das ist unfassbar. Ja. So, wenn also jetzt muss man sich mal so vorstellen, ja, du bist.
Gute Metapher jetzt, wird immer besser, ja.
Ne, du, genau, du bist jetzt irgendwie so, bist den ganzen Tag unterwegs, morgens um 5 los, auf Akquisetour, und Kundengespräche, Vorträge, however, egal was, bist beruflich unterwegs, wagst dich aus deinen eigenen vier Wänden heraus, um draußen die Welt zu erkunden und da was beizutragen. Und dann kommst du nach Hause und wirklich 40 Kilometer vor deiner Wohnungstür fährt denn so ein Tingelzug und bringt dich in anderthalb Stunden nach Hause, wo du, ey, da kriege ich jedes Mal eine Krise. Da weiß ich auch gar nicht mehr, ob ich überhaupt noch schlafen kann, weil ich mich so aufrege, weißt du? Und das ist ja auch richtig. Jetzt würde man natürlich sagen, ja, natürlich ist da richtig, dass die auch überall hält, um dann halt auch die langsameren mitzunehmen, die halt jetzt nicht mobil mit Autos und ähnlichem unterwegs sind. Du kannst nicht immer nur mit dem Turbo durch die Gegend fliegen, das geht schon so. Wir müssen wahrscheinlich irgendwo so einen Mittelweg finden, ne? Also, wie lassen wir von der Gesellschaft nicht alle liegen, bloß weil wir denken, wir sind auf dem Turbozug mit 300 Sachen auf der linken Spur, ne? Ja. Da hast du in deinem Buch das auch aufgegriffen, nämlich so ein zweiten Teil, das heißt, da hast du die Beschleunigung genannt. Da hast du so ein paar Impulse, die mich sehr angesprochen haben. Also beispielsweise explosives Denken ist so ein Kapitel. Das fand ich ziemlich interessant. Was meinst du? Wie können wir auch die Langsameren vielleicht in eine höhere Beschleunigung gesellschaftlich und ökonomisch bringen, damit sie vielleicht auch einen offeneren, schnelleren Mindset bekommen, wenn sie es wollen, natürlich.
Ich denke, ich kann es nicht für alle sagen und nicht für die Gesellschaft sagen. Ich glaube, wenn wir mit dieser Herausforderung jetzt umgehen wollen, dann müssen wir verschiedene Pfade verlassen und das heißt auch die Pfade, sozusagen das lineare Denken verändert sich. Also wir gehen ja jetzt, auch wenn ich lese, lese ich ein Buch von vorne nach hinten linear. Die KI springt. Mit der KI kann ich mehrere, die KI liest quasi viele Bücher gleichzeitig. Sie entwickelt viele Stränge parallel von Themen, von Texten, von Bildern. Und sie kommt immer wieder an Pfade, wo sie dann entscheiden muss, wo geht's jetzt lang. So. Das heißt, wir müssen selbst versuchen, dieses neue Denken uns anzueignen. Und ich glaube schon, dass das dann die Early Adopter machen müssen, die das dann in ihrem Umfeld vermitteln, die das in ihren, in ihrem privaten, beruflichen Umfeld vermitteln, zu sagen, wir müssen bestehende Pfade liegen lassen und es geht nur, wenn wir sozusagen uns fragen, nicht wie können wir was verbessern, sondern uns fragen, muss es überhaupt so sein, wie es gerade ist? Mhm. Ne? Dass ich erstmal sage, muss ich jetzt den Prozess verbessern im Unternehmen oder braucht es diesen Prozess jetzt mit diesen neuen Tools überhaupt noch?
Ja, genau.
Mhm. Ja, also zu sagen, ich muss eine Grenze sprengen im Denken und nicht in diesen Pfaden, in diesen Wegen gehen, die wir bisher gemütlich hier dahin gondeln, ja, auch als Bundesrepublik Deutschland. Ich habe im Koalitionsvertrag bisher noch nicht einmal das Wort oder nicht einen größeren Absatz gesehen zu dem Thema KI oder neue Digitalisierungsbemühungen, abgesehen von Buzzwords, die da drin auftauchen. Mhm. Das zeigt ja, dass dieses Thema noch gar nicht die Relevanz hat, die es eigentlich haben müsste. Und wer was Neues will, der muss sein System sprengen, der muss aus dieser Komfortzone raus und raus aus diesen alten Denkschleifen. Und da habe ich eben in diesem Kapitel, ich glaube, 3 Strategien vorgestellt, Perspektiven zu wechseln, sich produktiv zu überfordern und kreative Zerstörung zuzulassen und zu probieren. Perspektivenwechsel heißt, ich schaue mal nicht als Unternehmer auf mein Produkt, auch nicht als Kunde, sondern vielleicht als Generation, die, sag mal, in 2 Jahren mein Kunde werden könnte.
Ja.
So, eine Perspektive zu wechseln. Produktive Überforderung. Was wir halt feststellen ist, sag mal, in den letzten 5 Jahren maximaler Komfort. Die Leute wollen nicht aus dem Haus. Mhm. Wir haben Reduktion in allen Themen, die mit Menschen zu tun haben. Entschuldigung. Mit Menschen zu tun haben, die was besuchen müssen, Gäste sind in der maximalen Komfortzone zu Hause. Eine Sekunde.
Ja. Und das ist halt dann, da gehen, Mensch, wenn wir Menschen uns in unserer Komfortzone ja so wunderbar wohlfühlen, dann, dann ist es halt dann in unserer Persönlichkeitsentwicklung häufig auch ein Rückschritt. Ne? Das ist ja auch ein sehr schleichender Prozess. Also genauso wie eine positive persönliche Entwicklung ja ein sehr langsamer Prozess in Zukunft sein kann und in der Regel ja auch ist, ist natürlich auch dann der Rückschritt genauso schleichend. Und das ist das Problem, ne? Mehr Komfortzone und desto länger sie dauert, umso schwieriger ist es dann natürlich so, den Zünder zu finden, um dann halt in ein explosives Denken zu kommen, wie du schreibst, ne?
Genau, und wir sehen es jetzt mal in Extremsituationen, ist der Mensch auch zu außergewöhnlichem fähig. Und wenn ich mich nicht ansatzweise einer Extremsituation aussetze, die muss nicht lebensbedrohlich sein, um Gottes Willen, aber sie muss mich mal challengen. Das kann damit anfangen, dass ich morgens einen anderen Weg zur Arbeit nehme, dass ich morgens zu Fuß zur Arbeit gehe, zur Arbeit mit der Bahn fahre statt mit dem Auto, mal mit dem Fahrrad hinfahre. Schon allein diese Veränderungen fangen an, Routinen zu durchbrechen. So, das Gleiche kann ich dann im Arbeitsleben machen. Ich kann auch mal was anderes essen als sonst immer. Ich kann mal in andere Urlaubsorte fahren als sonst immer. Das minimale Durchbrechen von Routinen kann dazu führen, dass ich wieder neue Dinge sehe, neue Dinge annehme, mich neuen Herausforderungen stellen muss. Und das brauchen wir jetzt, weil das ist eine neue Herausforderung, die auf uns alle zukommt.
Das brauchen wir so wahnsinnig, wirklich. Ich würde mir eine Bundesregierung wünschen, die das mal auf die Kette kriegt, weißt du? Egal welcher Couleur, aber also auf jeden Fall eine Koalition, die sich das wirklich, diesen Mut so in die Agenda reinschreibt, wie du sagst. Und ich meine, ich erlebe es ja auch so. Ich bin ja auch so ein Nicht-Standardisierer-Typ. Ja? Also für mich gibt es ja nichts Besseres, als morgens aufzustehen und nicht zu wissen, was eigentlich der Tag bringt.
Genau.
Dann gucke ich so in meinen Kalender rein, so, dann kriege ich schon die Totalkrise, weil dann da irgendwie so Zoom und Meetings und was weiß ich was nicht gedönst da rumsteht. Da kriege ich schon die Krise, weil ich dann weiß, ich bin genau auf meiner Schnellspur, auf der ich jeden Tag bin und arbeite diese verdammten Termine ab. Aber da ist kein explosives Denken möglich. Das ist stumpfes, lineares Abarbeiten. Ja? So, und wenn ich denn so in meine Arbeitsumfelder hineingucke, wollen denn auch meine Kunden, die wollen so ein lineares Denken, die wollen diese festen Erwartungen haben.
Ja, weißt du?
So, wenn denn einer sagt, ja, mach mir mein Angebot für einen Vortrag und sowas, sag ich, ja, kostet was weiß ich von bis, ja, wo muss ich hin, so, davon ist abhängig und so weiter. Ja, nee, können Sie uns ein Angebot machen? Ich sage, ja, Angebot, da bin ich ja mit 5 Seiten erstmal wieder am Schreiben, weißt du? Und formell. Und dann beschäftige ich, sag ich, nee, ich mache kein Angebot, per Zuruf, ja, so, fertig. Und wenn du nicht bezahlst, habe ich halt Pech gehabt, ganz einfach. Aber ich setze mich jetzt zu Hause nicht. Ey, und das kann immer keiner verstehen, wenn ich das so erzähle. Nein, du musst so Angebote und ich habe extra einen Anwalt und hier und der macht das alles und bla bla bla. Und wenn die nicht bezahlen, klar, verklage ich die nach Meppen über die nächsten 3 Jahre. Wo ich sage, ey, was für Lebenszeit raubst du dir da? Weißt du? Da ist noch explosives Denken nicht möglich, neue Ideen, neue Innovationen, neue Disruptionen zu finden. Da betäubst du dich.
Ja, und es klingt jetzt auch mit explosives Denken so groß, auch in dem Buch, aber wie ich ja gesagt habe, es beginnt beim Kleinen. Und ich habe deswegen auch mein Beispiel der Musikproduktion in dieses Buch reingenommen, weil ich sage, jeder hat doch irgendein Steckenpferd in seinem Leben, hoffentlich. Ne? Ein Hobby, ein Sport, irgendwas Künstlerisches. Oder betreut irgendwie, keine Ahnung, in seiner Freizeit, hilft er noch irgendwo mit in der Suppenküche, was weiß ich. Ne? Also hat ja jeder irgendwas, was er neben dem Beruf oder der Familie vielleicht noch toll findet. So. Und jetzt hat man die Möglichkeit, in jedem Hobby der Welt, in jedem Projekt der Welt, mit Hilfe der KI, weil man ein bisschen Interesse hat, auch ein bisschen Kenntnis hat von dem Thema, auch eine neue Ebene zu erreichen, sich damit auseinanderzusetzen.
So, mach das mal konkret, Sebastian, weil du bist ja auch Musiker. Wir beide sind das Hobby, freizeitmäßig, vielleicht so diesem Status so. Aber da hast du dich dann wieder neu entdeckt, ne?
Genau, also ich hatte früher immer eine Band und so, ne? Ja. War auch vor der Agenturzeit ein Riesenspaß, auch CDs damals rausgebracht, Ewigkeiten her. Hab nebenher immer noch Musik gemacht, für mich alleine, auch mal Texte geschrieben und so weiter. Man kommt natürlich mit dem Alter, geht das alles ein bisschen unter, verloren, hat keine Zeit. Man hat auch einen Anspruch, wenn man was macht, dass es dann vernünftig wird. Zwischendurch auch mal eine Sängerin produziert und so weiter, aber da hat man halt wenig Zeit. So. Und jetzt gibt es ja neue Möglichkeiten, mithilfe von KI Produktionen zu erzeugen, online, sei es jetzt mit Suno oder Udio, wo ich relativ generische Songs rausbekomme. So, aber die klingen schon mal irgendwie so wie so ein Popsong. Und wenn ich dann anfange, den Text auf ein anderes Level zu bringen, das heißt, da auch eine textliche Spaß dran habe, selber zu schreiben, selber Texte habe, dann habe ich schon mal den ersten Punkt, wo jetzt nicht mehr so die KI die Hauptrolle spielt, sondern die ergänzt dann vielleicht nur noch. So, dann kann ich jetzt leider nicht gut singen, ne? Dann kann die KI mir den Gesang vielleicht übernehmen, den ich dann wieder mit einer anderen KI eine andere Stimme umwandeln kann, so, dass sie auch ein Fair-Use-Model hat. Und dann habe ich angefangen, die Spuren, die mir die KI gibt, auseinanderzudröseln, sogenannte Stems, die in meine Audio-Software zu laden und dann eine Produktion damit zu fahren. So, und die Produktion heißt, ich baue alles um diesen Gesang wieder neu auf. Da sind die Beats, die kommen dann von mir, die Gitarre kommt irgendwie von mir elektronisch, da kommt der Bass von mir. Teile werden vielleicht auch von dem KI-Produkt noch übernommen, sodass am Ende ein völlig neues, Kunstwerk ist vielleicht ein großes Wort dafür, ein Kunstprodukt entsteht, das, weitaus weniger mit diesem Ursprungs-KI-Ding zu tun hat, als man vielleicht denkt, wenn man das jemandem erzählt. Es ist enorm viel Arbeit, also man hat 80% des Weges, kriegt man irgendwie relativ schnell. Aber an so einem Song sitze ich nicht desto trotz dann mal konzentriert nochmal 2-3 Wochen irgendwie neben meiner Arbeitszeit dran. Der Unterschied ist aber, ich brauche jetzt nicht mehr die ganze Band vorher, die immer Zeit haben muss und dann irgendwie muss man sich treffen. Ich brauche auch nicht das Studio anmieten, wobei es in einem Fall sogar nochmal angemietet wurde, weil ich dann eine Gitarre haben wollte, die ich daheim nicht aufnehmen konnte. Aber der Unterschied ist, ich brauche weniger Ressourcen. Der Auslöser dafür ist aber meine innere Motivation, das zu tun. Die hat ja eine KI nicht. Die KI muss ja angeleitet werden. Die hat ja keine künstlerische Motivation. Und die Kenntnis, dass ich überhaupt mit Musik schon mal was zu tun hatte in dem Feld. Ne? Dass ich weiß, was ist eine Produktion, worauf kommt es an, welche Schritte hat die Produktion, welche Elemente, wie gehe ich mit der Software um, mit der ich die Produktion mache, was sind die Werte, die am Ende dann auch kommen müssen, wenn ich das irgendwo streamen möchte oder pressen lassen möchte. Das ist eine Kenntnis, die ich auch über die letzten Jahrzehnte mir zum Glück angeeignet habe. So, das heißt, ich kann meine Kompetenz maximieren, ich kann meinen Output erhöhen. Ich glaube, es sind jetzt 12, 15, 20 Songs rausgekommen. Davon sind vielleicht 10 Spaß-Songs und 10 Songs, die mir irgendwie über die Jahre auch so als Idee schon lange ans Herz gewachsen waren. Und das wäre alles nicht möglich gewesen. Schon gar nicht in dieser Zeit und schon gar nicht neben dem, was man sonst so macht. Ne? Und das lässt sich übertragen auf ganz viele Bereiche. Sei es jetzt auch vor allem künstlerischer, kreativer Art, sei es Schreiben, sei es Zeichnen. Überall sind diese Elemente oder Filmproduktion Elemente, wo die KI Teile übernehmen kann. Aber was auch die Erkenntnis ist aus dieser Zeit, sie kann nichts alleine. Sie trifft falsche Entscheidungen, wenn du sie alleine entscheiden lässt. Sie kann keine künstlerische Entscheidung treffen. Sie kann an den Weggabelungen, man muss sich in so einem Projekt tausende Male entscheiden. Das kann sie nicht. Sie kann unterstützen, sie kann begleiten, sie kann beraten. Das kann sie sehr gut. Wenn ich mich auskenne, wenn ich die richtigen Fragen stellen kann. Aber sie kann jetzt nicht einfach einen Film erzeugen, der dann faszinierend ist. Und es wird auch auf Dauer nicht kommen. Es fehlt dieser menschliche Error und diese menschliche Ausrichtung und diese menschliche Empathie, die das Ding dann nochmal von einem generischen auf was Besonderes heben kann. Und das ist die Erfahrung aus diesen letzten 2 Jahren.
Ja, das ist großartig. Vielleicht sind ja so ein paar Musiker hier auch unter uns. Ich bin mir ziemlich sicher. Hast du vielleicht so einen heißen Hack, wie man beispielsweise eine Gesangsstimme erzeugen kann?
Ja gut, da gibt's ja bei Udio oder Suno da kann ich den Song schon erzeugen, da muss ich die Gesangsstimme dann isolieren mit gewissen Tools oder die Anbieter bieten es mittlerweile schon selbst an. Dann gibt's auch andere Anbieter, mit denen ich die Stimme dann wieder in eine lizenzierte Stimme umwandeln kann. Aber viel spannender ist und das ist ein Hack, den habe ich bisher noch nicht gefunden im Internet, den kann ich jetzt sogar exklusiv hier sagen. ChatGPT ist in der Lage, dir während deines Mixes zu den Audio-Files Feedback zu geben wie ein Ingenieur, wie ein Toningenieur. Du lädst die Audio-Files hoch und sagst, bitte sag mir, wo sind die Probleme, was sind die Stärken, was sind die Schwächen dieses Files, wo muss ich dran drehen, welche Geräte muss ich jetzt einstellen und brauche ich noch dafür. Und das kann ich mit dem in einem Ping-Pong arbeiten, als wäre es ein Toningenieur und Mitproduzent, der neben mir am Schreibtisch sitzt. Und das ist, ich kann sogar ein Mastering komplett fahren über ChatGPT. Ich brauche nicht mal ein KI-Mastering-Tool.
Ja, wie krass, ne?
Ja, das ist absolut krass, irre, ne? Also ja. Ich glaube, und das ChatGPT, teilweise wissen die Systeme gar nicht, habe ich auch ein schönes Beispiel im Buch drin, die wissen gar nicht, was sie da machen, weil sie sagen dann, ich kann das Lied gar nicht hören. Ich kann das gar nicht. Ja, aber du hast mir doch gerade eben die Analyse gegeben. Ach, stimmt. Irgendwie muss ich es ja hören können. Und der Witz ist, ich kann beurteilen, also er spricht auch in einer Toningenieursprache mit diesen Begrifflichkeiten wie fett, sanft, zusammengebacken. Also ich kann schon mit den Begriffen auch arbeiten, die dann zurückkommen. Und er weiß dann auch, die Einschätzung ist nicht schlecht. Da gibt es immer noch die künstlerische Einschätzung von einem selbst, wie ich dann was ändere. Ja. Aber die Einschätzung ist, also er hört was und er kann etwas anhand von Hüllkurven, die er vielleicht sieht, analysieren.
Ja.
Und das ist, und das System weiß selber gar nicht, warum es das kann. Ja. Also total irre.
Ja, das ist schon teilweise wirklich irre. Das kann man auch gar nicht erklären irgendwie. Ich glaube, das können die ChatGPT-Leute von OpenAI sowieso nicht selbst erklären.
Nein, es ist auch kein Use Case davon. Ne? Eigentlich ist es gar kein Use Case.
Genau,
und plötzlich ist es doch einer, ja.
Ja, Wahnsinn. Vielleicht abschließend dazu, du hast ja dann deinen eigenen Videokanal hochgezogen, da sind deine Songs und Videos ja auch drauf.
Nein, das trennen wir. Also das trennen wir, Gerald, das brauchen wir nicht nennen. Also ich möchte gar nicht damit hier in, das ist mein Hobby, ich möchte es nur als Beispiel nennen. So, ja, ich möchte klar. Die Leute gar nicht auf die Songs bringen und die Leute, die mich kennen, wissen das. Es hören auch genug Leute, alles gut. Aber da würde ich gerne einhaken, das wollte ich jetzt gar nicht promoten an der Stelle.
Nee, wir wollen es gar nicht promoten. Ganz kurz, mein Hintergrund der Frage ist, hast du Feedback darauf bekommen, dass Menschen gesagt haben, Mensch, das ist mir jetzt irgendwie zu künstlich oder zu natürlich oder zu irgendwie keine Ahnung was. Also gab es von den Hörerinnen und Hörern irgendwie Feedback auf diese überwiegend künstlich mitgestaltete Musik?
Also, es wird immer besser. Das heißt, der Laie wird bei den Produktionen von diesem Jahr gar nicht mehr merken, dass da eine künstliche Stimme ist. Letztes Jahr hört man es noch, dieses Jahr hört man es fast nicht mehr als Laie. So, ja. Wer mich angesprochen hat, waren immer Leute, die, sagen wir, in unserem Alter sind. Die Jüngeren, so ab 20, 25, 18, 15, 15 bis 25, denen ist es völlig egal. Spielt gar keine Rolle. Entweder das Lied ist gut oder ist nicht gut.
Ja, okay.
So, das heißt, wie beim Sampling vor 30 Jahren, als das aufkam, hat man auch immer wieder gesagt, wenn solche Wechselpunkte sind in künstlerischen Situationen, hat man immer gesagt, jetzt ist es wieder nicht mehr Kunst, jetzt ist es nur noch elektrisch, es ist keine handgemachte Sache mehr, das hat keinen Wert mehr. Die Diskussion begleitet ja die Kunst oder die Popmusik seit 50, 60 Jahren. So. Und jetzt haben wir halt eine nächste Stufe, wo die KI als Counterpart in der Produktion ist, sie ist ja auch in ganz vielen Plugins mittlerweile eingebaut, innerhalb der Systeme, wo ohnehin schon KI wirkt, die eine Melodie mit reinspielt, die einen Synthesizer aussucht. Das ist ja überall schon eingebaut. Bilderkennung auf dem Handy ist ja auch eine KI. Ja, wenn ich ein Foto schieße, ist da schon eine KI drin, die das Foto optimiert. Das ist halt keine generative KI in dem Sinne. Aber die Diskussion haben wir immer und immer waren die Pioniere diejenigen, die sich darüber hinweggesetzt haben. Ne? Und das werden wir auch jetzt wieder sehen. Und wir werden auch sehen, dass KI, reine KI-Kunst langweilig ist.
Ja, denke ich auch, ja.
Ja, also das, absolut. Ich, natürlich kann sie Resonanz bei dem Zuschauer auslösen oder bei dem Nutzer oder bei dem Hörer, eine emotionale Resonanz. Aber es ist immer ein Stück weit sehr, sehr generisch. Wir kommen immer beim Mittelweg raus. Und der Mittelweg ist gerade bei kreativen Dingen der Falsche.
Weil denn natürlich, was fehlt? Es fehlt der Mensch, es fehlt vor allem ganz konkret, fehlt die Persönlichkeit, ne? Die, wie du sagst, so diese innere Motivation, die dich angetrieben hat, um etwas zu tun, was andere nicht tun. Und da ist KI dann in der Tat austauschbar. Oder beziehungsweise
wir merken es Gerald, wir merken das jetzt beim Ghostwriting. Ne? Wir haben auch viele Ghostwriting-Jobs und in der Agentur schon immer, haben wir auch weiterhin gut, Gott sei Dank, und die funktionieren auch sehr gut. Und ich lese jetzt eben bei vielen anderen, wo ich weiß, wo Ghostwriter unterwegs sind oder waren, und da sind manche Leute, die jetzt mit KI denken, sie können das ablösen. Das Problem ist, der Ghostwriter bringt ja eine gewisse Empathie mit, der kann fühlen, der weiß, wie das Gegenüber tickt, und das kriege ich, wenn ich mich nicht ganz intensiv mit der KI auseinandersetze. Nicht mal so holla die Polla mit einem System hin. Das heißt, ich klinge plötzlich wie alle anderen klingen. So, weil ich kann es gar nicht beurteilen. Meistens sind die Leute, jetzt haben die mit Sprache nicht viel am Hut, müssen aber halt Reden halten oder müssen irgendwo Posts absetzen oder mal einen Fachbeitrag schreiben. Und die Einschätzung, was wirklich guter Text ist, was der eigene Sound ist, ist ganz schwierig, wenn ich damit nicht beruflich Tag und Nacht zu tun habe.
Absolut, absolut.
Ja, das wirst du ja selbst merken. Du schreibst ja auch viel und du bist ja viel unterwegs und du merkst ja auch, was ist generisch, was ist authentisch. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Es wird die KI, wird es eher verkomplizieren, das Problem, weil alle sich gleich anhören.
Absolut. Ja. Du schreibst in deinem Buch von der neuen Intelligenz, ne? Das ist ja schon sehr häufig angeklungen heute. Dass wir Menschen eigentlich so etwas wie eine neue Intelligenz brauchen. Wir denken sehr häufig, vermutlich auf dem falschen Wege, dass nun KI die neue Intelligenz ist. Also so als Substitut, das meinst du damit gar nicht, das meinen wir beide auch nicht, ich bin ja völlig ja bei dir. Sondern es geht eigentlich darum, sie zu verstehen, nicht nur zu verstehen, sondern vor allem konkret anzuwenden. Und am Ende des Buches hast du eine ganze Reihe von Experimenten aufgezählt, wo du sagst irgendwie so, naja, es geht nicht darum, jetzt linear Wissen über KI anzuhäufen, so wie eine Sprache zu lernen, also Vokabular beispielsweise zu lernen. Es geht darum, eigentlich radikale Experimente zu haben, um sich weiterzuentwickeln. Das hat mich massiv angesprochen, weil genau darum geht es. Jetzt sind wir ja in Deutschland nicht so extremst, nicht alle experimentierfreudig. Hast du vielleicht ein Beispiel für jemanden? Eins hast du schon genannt mit dem anderen Anfahrtsweg zur Arbeit morgens, glaube ich. Ne? Das ist auch ein
ganz
Beispiel.
Klein, ne?
Ja, ganz klein.
Ganz, ne? Kleines Experiment.
Aber hast du noch ein zweites kleines Experiment für die Menschen da draußen? Zeit für sie war, glaube ich, mal eins, dass du dir Zeit für, ich glaube, neue Projekte nimmst oder irgendwas Kreatives oder so.
Ja, ich habe mal gesagt, dass man so einen anderen Tag mal für sich gestalten kann. Ne? Das heißt, ich nehme mir mal einen Tag frei und plane aber vorher mit der KI, Mensch, ich wollte vielleicht immer mal Profi-Angler werden. So. Und dann fahre ich irgendwo an dem Tag hin und nehme mir Zeit und lasse mich aber vorbereiten von der KI, lasse mich auch begleiten von der KI an diesem Tag und versuche wie ein kreatives Kind die Welt neu zu entdecken. Aha. So. Und das könnte eine Möglichkeit sein. Ist fast ähnlich wie dieser Fahrtwechsel bei der Arbeit. Oder das andere, dass ich mal mit der KI analysiere, die wichtigsten Entscheidungen meines Lebens in den letzten 5 oder 10 Jahren. Und was wären alternative Szenarien, um dann zu sagen, wie könnten die Szenarien in Zukunft aussehen? Mhm. Welche Entscheidungen könnten jetzt anhand meines Alters oder meiner Karriere oder meines Privatlebens in den nächsten Jahren anstehen? Und wie sehen die Szenarien dafür aus? Best und Worst Case. So, um mich auch vorzubereiten. Mhm. Um einmal meinen Gedankenraum zu erweitern, wie ich mit dem Leben umgehe. Und zwar gestalterisch umgehe.
Ja.
Und mich nicht treiben lasse von Entwicklung. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige. Diese KI heißt ja, ich muss ihr Fragen stellen,
ja,
damit ich wohin komme. Ich muss ihr Anweisungen geben. Es ist nicht umgekehrt. Die KI gibt uns nicht die Anweisung. Das heißt aber, wenn ich eine Anweisung gebe, muss ich ja wissen, zu welchem Ziel und wohin soll das führen. Ich brauche einen Plan, ich brauche eine Vision, ich muss wissen, wo ich hin will. Und, ne, und das wirst du wissen, der täglich mit Studierenden zu tun hat, den musst du ja beibringen, wo wollt ihr überhaupt hin? Ja, und dann kann ich solche Tools anwenden. Und das ist der Sinn des Buches, das hast du genau richtig formuliert. Es geht nicht um eine Tool-Datenbank. Ich glaube, da bist du auch, habt ihr ja viel, viel bessere Sachen schon selbst im Angebot. Sondern es geht darum heißt es auch Schubkraft, die mentale Kraft zu entwickeln, sich mit dem neuen Trend auseinanderzusetzen, zu entdecken, hey, ich kann wieder Gas geben, egal ob ich 30, 40, 50, 60, 70 bin. Der Einstieg ist einfach. Ich muss die richtigen Fragen stellen.
Ja. Also jegliche Form von Entwicklung in der Geschichte der Menschheit bestand nicht darin, dass da nur Menschen oder Wesen waren, die Aussagen getroffen haben. Ja. So. Irgendwie, hey, guck mal, Himmel blau. Und einer sagt, nee, Himmel ist grau. Nee, Himmel blau. Nee, ist grau. Schwuppdiwupp, war einer tot. So, weißt du? So entstehen ja auch sehr gerne Kriege und auch zwischenmenschliche Auseinandersetzungen. Wir verlernen es immer mehr in unserer Botschaftswelt, ja, in unserer wirklich botschaftsgeprägten Push-Medienwelt, Fragen zu stellen. Ich glaube, das ist das alles Entscheidende. Ne? Ich meine, so der Intellektuelle, zu dem wir beide gehören, der hat das irgendwo mal gelernt im Studium und so weiter. Aber selbst da erlebe ich immer mehr Menschen, die kaum noch Fragen stellen. Ne? Sondern irgendwie nur sagen, ich bin in meiner Bubble, ich habe eine Aussage getroffen und ich gehe nur in die Bubbles, wo meine Aussagen ist. Ich meine, mit denen kannst du keine Schnellzüge bauen. Ne? Geht nicht.
Ja, also das ist ja ein gesellschaftlicher Trend, dass der fragt, unbequem ist und es ist eigentlich nicht mehr so, gefühlt nicht mehr so gewünscht oder weniger gewünscht. Ja. Der stört.
Ja.
Aber genau diese Kompetenz brauchen wir natürlich jetzt im Umgang mit dieser neuen Technologie. Also da gibt's, da habe ich keinerlei Zweifel dran. Und deswegen ist es, glaube ich, daran, auch dafür auch so ein Podcast wie dieser oder auch deine Aktivitäten, sei es jetzt im bildungstechnischen Bereich oder darüber hinaus, sind ja ganz entscheidend, dass wir diese Message irgendwie durchdringen bei den Leuten, ja, und dass man sagt, hey, hinterfragt die Themen. Kann es sein, was ihr die Antwort, die ihr bekommt, kann das überhaupt stimmen? Ist das ein richtiger Weg für mich? Oder musst du einen anderen Weg gehen? Und die KI eröffnet uns da eine Riesenmöglichkeit. Sie hat aber eben eine große Gefahr, wenn ich mich treiben lasse. Ja? Und was mich noch interessieren würde, Gerald, du machst es ja jetzt sogar noch, das Thema noch, betreust du ein bisschen länger noch als ich jetzt. Stellst du fest, in diesen 2 Jahren, hat sich da mehr Begeisterung entwickelt in deiner Wahrnehmung oder ist es im Grunde so wie am Anfang? Wenn du, außer dass es mehr Leute jetzt kennen, ne? Also die Bekanntheit ist größer, steigt aber das Engagement in deiner Wahrnehmung zu diesem Thema oder ist es gleich geblieben?
Naja, das ist, also kann man in einem Satz nicht beantworten. Also ich nehme wahr, dass als im November 22 ChatGPT offiziell der Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde, war ein großes Hallo und es sind sehr viele auf diesen Zug aufgesprungen und haben damit herumgedoktert. Aber ist denn etwas passiert, so ein halbes Jahr, ein Jahr später, danach so in der breiten Öffentlichkeit, dass das, was schon immer vorher in den letzten 100, 150 Jahren passiert ist bei neuen Technologien, dass man dann erstmal so eine abwartende Haltung hatte. Und das nehme ich bis heute wahr. Also es hat sich nach einem Jahr ChatGPT-Veröffentlichung, also seit Sommer 23, bis heute eigentlich nichts weiter getan. Und ich befürchte, dass das auch so weitergehen wird. Wir haben sicherlich, das ist meine Wahrnehmung, das zeigen aber auch ein paar Studien, die sich weltweit mit der Nutzung von KI beschäftigen. Es zeigt sich schon, dass es mehr Early Adopter gibt als noch vor 5 Jahren. Das ist schon so. Wie viel, das glaube ich den Zahlen nicht, die da so sind. Das ist auch nicht die kernoriginäre Frage gewesen in den Studien. Aber irgendwas, wenn es vor 5 Jahren 10% waren, sind es jetzt vielleicht 20% oder sowas. Aber es sind immer noch 80%, die da hinterher rennen. Ich nehme nichtsdestotrotz aber auch wahr in den Unternehmen, dass da großes Interesse ist, wenn wir jetzt so Workshops machen oder ähnliches.
Ja, ja, klar.
Aber dann in den Workshops landen wir dann beim Prompt für ein Küchenrezept und sagen alle, oh, das ist aber toll. Ne? Also so die Lebenswelten sind vieler Menschen sind, wie soll ich sagen, behäbiger als das, was KI tatsächlich zu leisten in der Lage ist.
Ja, also es ist nämlich genauso wahr. Also es entdeckt sich das mit meiner Wahrnehmung. Ja. Man muss sich immer ein bisschen abgleichen. Ne? Ist man selber da schon zu weit weg oder hat man die falsche Lebenswelt oder Umwelt, die das nicht genau spiegelt oder die falschen Medien gelesen, wo man es nicht genau mitbekommt. Aber das deckt sich mit meiner Wahrnehmung. Ja, und das ist wie gesagt ein Grund. Und ich möchte wirklich den Leuten Mut machen, auch mit dem Buch sich damit auseinanderzusetzen. Ich denke, das Buch kann man in 3-4 Stunden gut durchlesen. Das hat eine gute Power. Man kommt mit einer guten Energie raus. Habe ich jetzt super Feedback auch dazu bekommen. Die Leute kommen ins Doing, denken drüber nach. Ich habe schon viele tolle Anrufe, Mails bekommen. Vielen Dank auch an der Stelle an die Leute. Das macht einem dann Mut. Man muss ja nicht 1 Million Bücher verkaufen. Wenn man die richtigen verkauft, wenn die richtigen Leute, ist es schon toll, wenn man da was bewirken kann. Insofern, das weißt du ja auch, ist das der Payback für den Autor, ist ja nicht das Geld, sondern die Wirkung. Ich glaube, es gibt Hoffnung, wenn wir uns alle damit auseinandersetzen. Und es wird schwierig werden, gerade in Europa für uns als Gesellschaft, wenn wir diese Entwicklung laufen lassen. Und damit meine ich auch laufen lassen, naja, die Regulierung, die EU jetzt macht bei der KI, die politischen Maßnahmen, um aus Angst es einzugrenzen, kann auch nicht die Lösung sein. Ja, wir brauchen, weil es kennt sich keiner mit aus, erstmal deswegen regulieren wir das jetzt erstmal alles. Ich glaube, wichtig wäre, und da haben die Finnen haben da einen tollen Online-Kurs, Elements of AI, auf die Beine gestellt.
Ja, ja.
Genau. Den jeder machen kann, der ist online verfügbar, glaube ich, in mehreren Sprachen, auch in Deutsch. Super in das Thema reinzukommen. Man kriegt sogar noch Credits, ne, wenn man tatsächlich noch weiter studieren möchte in irgendeiner Form, aber das ist ja nicht unbedingt nötig.
Ja.
Solche Maßnahmen, ich glaube, den Kurs haben über 1 Million Leute schon gemacht in Europa. Solche Maßnahmen zu treffen und sagen, hey, da ist was Neues, wir setzen uns als Gesellschaft damit auseinander, lasst uns das angehen und lasst uns das nutzen und schauen wir auch, wo die Gefahren sind, die wir dann auch eindämmen können gemeinsam. Aber das kann ich nur, wenn ich mich auskenne. Ansonsten verliere ich alle Chancen auch, die diese Entwicklung mit sich bringt.
Ja, ne? Wunderbar. Ein Plädoyer für die digitale Medienkompetenz. Echt.
Ja, und eine Chance für jeden sozusagen, seine eigene Karriere im Herbst oder im Spätsommer seiner Karriere nochmal anzuschieben. Ja, also auch das ist ein Nutzen, der ja sehr absolut konkret ist und der hoffentlich vielleicht auch jemanden motiviert, sich stärker damit auseinanderzusetzen. Ja?
Absolut, absolut. Du hast es wunderbar heute beschrieben, du hast es beschrieben in deinem Buch. Ich kann das nur bestätigen. Es hat mich jetzt 3 Jahre älter auch massiv nach vorne getrieben wieder und den Kopf geöffnet für Neues und so weiter. Also das kann schon ein Mindset-Opener sein. Man muss es natürlich einfach nur zulassen und manches ist charakterlich bedingt, manches ist umfeldbedingt, aber alles keine Gründe, sich damit nicht zu beschäftigen.
Ja, also ich sage auch nicht, weil bei mir hat es jetzt auch schon manische Züge angenommen in den letzten 2 Jahren. Ich bin wirklich mit diesen Dingern rund um die Uhr in Kontakt und verwerfe auch vieles, ne, was für viele Tools verwerfe ich auch wieder, weil ich merke, das bringt gar nichts.
Ja.
Das muss nicht jeder so machen. Aber ich denke, Kleinigkeiten, ne, wo in meinem Leben kann ich es einsetzen und wo überlasse ich es auch den Fachleuten? Wo arbeite ich mit Leuten zusammen, die gut mit KI umgehen können in ihrem Fachgebiet? Darum geht es ja dann auch. Nicht zu sagen, ich mache alles mit KI, sondern ich nehme denjenigen, der ist ohnehin schon top-notch, für eine Dienstleistung, für einen Service und dann nehme ich denjenigen, der das mit KI noch super beherrscht. Und es wird im Handwerk auch so irgendwann kommen. Das betrifft jetzt nicht nur die geisteswissenschaftlichen hier Berufe oder die Kreativberufe. Das wird in allen Bereichen kommen. Und da kann ich auch nur empfehlen, nehmt denjenigen, der KI einschätzen kann, der es auch gut verwenden kann. Der arbeitet vielleicht schneller, der arbeitet auch qualitativ besser, aber der arbeitet auch fundiert. So. Und da kann man sich auch drauf verlassen. Und auch diese Einschätzung treffen zu können. Das ist alles eine Sache, die auf uns alle zukommt. Ich habe einen kreativen Output wie vielleicht zuletzt mit 20 und das finde ich super. Und ich wünsche mir, wenn es mehr Leute haben.
Also, das ist jetzt der perfekte abschließende Satz von dir, der mich dann nochmal zu dem Gedanken oder der Pointe nochmal treibt. Irgendwo, KI ist das neue, ist die neue Jugend für alte Menschen. oder für alternde
KI
Menschen.
KI ist die neue Jugend für alte Menschen, ja.
Wir sind ja alles alternde Menschen. Und KI
alternde
ist,
Menschen, ja.
Das ist
alternde Gesellschaft.
Eine alternde Gesellschaft sowieso, ohne Frage, ja. Und die Generation X, die geht jetzt alle in Rente in den nächsten Jahren. So, die hocken alle dann zu Hause in ihren teuren Villen und Häusern und so weiter und langweilen sich die Füße wund.
Ja,
so,
ja,
genau. Gerade die, also KI ist der neue Jungbrunnen für die Gen X. Ja, so ist es jetzt. Das haben wir jetzt, ein toller Abschlusssatz. Ich habe ihn nur pointiert. Wir haben ihn gemeinsam entwickelt. Genau, wir haben ihn gemeinsam entwickelt.
Den merke ich mir, ja.
Und ich habe ihn nur pointiert. Okay, super. Sebastian, ich danke dir. Liebe Leute, das Buch gibt es überall im Buchhandel.
Bei Amazon.
Bei Amazon natürlich auch zu erwerben. Schubkraft heißt es nochmal. Ich verlinke es sowieso dann nochmal in den Shownotes drunter. Der Autor Sebastian Kallis. Naja, ihr werdet ihn im Internet finden, auch ein digitaler Mensch und so weiter. Wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, dann gerne auf ihn zugehen und mit ihm den Dialog führen über das Thema hier, das ja uns alle so sehr bewegt und weiter bewegen wird, weil KI wird nicht gehen. Genauso wenig wie Sonne und das Internet. Das wird alles bleiben. Sebastian, ich danke dir sehr. Ich wünsche viel Erfolg
für alte Menschen.
Ich danke dir sehr, dass du dir die Mühe für das Buch gemacht hast. Ein super und wichtiger Beitrag. Ich bin wirklich positiv rausgegangen, als ich in dem Buch gelesen habe, immer wieder gelesen habe. Ein sehr, sehr positives Buch, sehr positive Vibes, die da so kommen. Also ich kann das nur jedem ans Herz legen. Wenn Fragen sind, kommt auf uns zu. Geht auf den Sebastian zu. Ja, und dann gestalten wir mal die Welt weiter, gell?
Gerald, vielen Dank.
Sehr gerne.
Tschüss.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.
So.